Dumm-dillum-dillum. Juhu!
Hi, Puppe.
Hey, Maria.
Schön, dass wir uns wiedersehen.
Ja, wenn ich ehrlich bin, sehr, sehr schön, dass wir uns wiedersehen.
Und wir sehen uns on mic wieder. Das finde ich besonders schön. Wir haben uns nämlich seit der letzten Aufnahme zweimal gesehen, aber ohne dass uns Leute dabei zugehört haben. Willst du mal erzählen?
Das heißt, wir haben ja sozusagen auch ein echtes Leben, wo wir uns echt irgendwie durch Zufall treffen.
Full Disclosure, wir leben beide und wir haben separate Leben, die sich aber auch über diesen Podcast hinaus manchmal kreuzen. Es ist gar kein Scam, wir sind gar keine Liebe on air und eigentlich läuft das Scheidungsverfahren.
Nee, und das Krasse ist, muss man auch nochmal dazu sagen, wir sind ja beide auch gerade in den Jobs, die wir haben, auch, sag ich mal, noch mal mehr eingespannt als vielleicht sogar bei den ersten Folgen zuvor. Was wir natürlich auch merken in der Frequenz, in der wir uns irgendwie so für Podcast-Termine so sehen können. Darum, ich bin heute umso glücklicher, dass wir sozusagen gesagt haben, komm, jetzt aber mal wieder Nägel mit Köpfen machen, kommen wir zusammen.
Das stimmt. Ich hatte echt super viel zu tun und hab, glaube ich, deswegen einen Termin abgesagt. Dann hast du einen abgesagt, weil du viel zu tun hast.
Das
aber
ist aber jetzt ganz im Ernst, nochmal, gibt es was Schöneres für Selbstständige, als was zu tun zu haben? Nein.
Das ist zumindest nicht so selbstverständlich, wie wenn Angestellte was zu tun haben. Das stimmt.
Ja, genau. Darum an der Stelle würde ich immer sagen, das ist ja dann, ich würde mal sagen, haben wir fast den Luxus, irgendwie auch eingespannt zu sein, Klammer auf, immer unter der Planungsannahme, dass es Sachen sind, die wir auch irgendwo gerne machen.
Ja.
Na, und ja, und so ist natürlich dann heute wieder das Schöne, das machen wir hier wirklich freiwillig. Niemand zwingt uns, ganz im Gegenteil, da sind wir Überzeugungstäterinnen.
Sowas von Überzeugungstäterinnen. Und interessant ist auch, wir haben uns einmal auf einer privaten Geburtstagsfeier getroffen und da haben wir trotzdem auch über den Podcast geredet und andere haben uns Fragen dazu gestellt. Und dann haben wir uns noch bei einer Veranstaltung vom Weizenbaum-Institut getroffen, wo es um digitale Souveränität ging. Und da haben wir auch über den Podcast miteinander gesprochen und auch andere haben zugehört. Also irgendwie scheint das…
Es war ja noch schlimmer. Also ich habe Tasmo gefragt, ich darf sagen, dass wir uns bei dem Geburtstag von Tasmo und Aprika irgendwie getroffen haben. Und es ist wie folgt… Das war jetzt zum ersten Mal, dass Leute, wo wir nicht aktiv damit angefangen haben. Also wir reden natürlich gerne auch über den Podcast, aber es war so, dass ich gedacht, macht ihr diesen Podcast? Und das fand ich halt so, oh, hupsi, also so, das war zum ersten Mal so, ja, sehr, 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 sehr schön. Darum an der Stelle herzliche Grüße an, wir sagen den Namen jetzt nicht, aber hat mich total gefreut, weil ich den Menschen auch noch gar nicht kannte.
Ich finde das auch schön. Ich bin ja direkt immer super selbstkritisch und denke, oh, das ist aber selbstreferenziell, wenn wir jetzt irgendwie so schönes Feedback weiterverbreiten. Aber ich glaube, dass das eine wesentliche Motivation ist und auch ein bisschen Proof of Concept, ne? Also ich glaube, wir haben ganz am Anfang auf den ersten Aufnahmen drüber gesprochen, dass dieser Podcast auch so ein bisschen Ausprobierfeld ist und wir beide so AnhängerInnen davon sind, auch einfach mal zu machen und nicht alles bis ins Letzte so schon glatt zu haben und so. Und dass wir jetzt offenbar auf Interesse stoßen, ist halt auch so ein bisschen Proof of Concept inhaltlicher Natur. So, wir könnten ja jetzt auch einfach über diese Kerzen auf dem Tisch oder den Tee oder dein T-Shirt reden oder weiß ich nicht was, Laber-Podcast zu machen. Und ich vermute, wir sind auch ein 50% Laber-Podcast, aber die anderen 50% scheinen die Menschen zu bewegen, so dieses, welche Werte will ich eigentlich hinterlassen? Es liegt wahrscheinlich auch dran, dass wir nicht mehr nur von lauter 20-Jährigen umgeben sind, sondern ich sag mal, die Umgebung mit uns zusammenaltert und solche Fragen in der Lebensmitte eben kommen. Und dann kriegen wir aber auch noch für die Form gutes Feedback. So, ich habe eine super schöne Sprachnachricht bekommen von einer Freundin. Ich habe jetzt leider nicht abgefragt, ob ich sie vorspielen darf. Das hole ich nach und ich glaube, der Service-Hinweis wäre aber auch, wenn ihr uns Feedback schickt, dann sagt uns doch direkt dazu, ob wir es benutzen dürfen.
Gerade wenn es um Audiosprachnachrichten sind, ne? So können ja. wir das natürlich immer irgendwie weitergeben, aber jetzt einfach würden wir auch ungern irgendwie so ein Audio nehmen und sagen, hier inklusive Stimme.
Puppe, für dich als Datenschützer ist das doch gar kein Problem.
Nein, das ist ja spannend. Ne? Ich habe da ja wirklich zwei Herzen in der Brust. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr offen mit allem so umgehe, aber ne, Datenschutz schützt ja andere Menschen und darum bin ich da hinreichend sensibilisiert, Menschen dann lieber einmal zu fragen. Ne? Darum hatte ich eben auch vorhin nochmal angerufen, die Person mit, ist das okay, wenn ich sage, dass wir auf eurem Geburtstag waren und so.
Ja, das ist sehr löblich. Ich habe das nicht eingeholt, deswegen kann ich das jetzt leider nur aus zweiter Hand berichten. Aber was hat sie denn gesagt? Na, sie hat halt in ihrer eigenen Art gesagt, wie schön das ist, uns beiden zuzuhören, wie wir uns so durch die Themen hangeln und dass sie beiläufig angefangen hat, diesen Podcast zu hören und jetzt sich sowohl gut unterhalten fühlt, als auch Dinge lernt. Und das ist auf jeden Fall mehr, als ich dachte, das drin ist im Topf. Ich dachte, ich helfe dir einfach nur, eine Stiftung zu gründen. Und jetzt ist es schon so viel mehr geworden, einfach dadurch, dass wir es tun. Und das ist das berühmte Zitat von Ben Becker gilt nach wie vor, ich krieg's, glaube ich, nicht ganz wörtlich hin, aber so, scheiße, jetzt kriege ich das Zitat nicht mehr auf die Kette. Aber sowas wie, ne, das, was du nicht machst, passiert auch nicht. So. Und ja. Der Unterschied zwischen allen Leuten, die irgendwelche Ideen haben und denen, die was machen, ist einfach genau dieses Ding von, wir treffen uns, wir kriegen das im Kalender auf die Kette. Ich habe natürlich Riesenglück, mit dir hier in ein fertiges Podcast-Studio zu fallen. Und ich habe das Gefühl,
das ist halt alles durch Corona. Also ganz im Ernst, wenn man sich überlegt, was man sich zu Corona dann irgendwie angeschafft hat, nur um besser remote arbeiten zu können. Also das ist ja, darum an der Stelle danke an, nein, ich kenne keine Verschwörungstheorie. Ja, aber jetzt, da fällt mir was Spannendes ein. Jetzt irgendwie baut einfach da jetzt mal gerade kurz noch das andere Feedback ein.
Ja.
Weil ich hatte irgendwie von Katja irgendwie Feedback bekommen und das ist eine Nachbarin, weißt du, die wurde halt auch sozusagen assimiliert beim Essen. Irgendwie hatte ich denen so erzählt, ja, wir machen. Und die so, ich habe euer Gespräch als sehr offen, ungefiltert und authentisch und herzerwärmend empfunden. Das Thema und euer Umgang damit ist sehr inspirierend, habe viel mitgenommen. Und weißt du, was sie dann auch noch auf der Tonspur mir sagte?
Erzähl.
Ja, dass sie so Interesse hat, dich dann auch mal kennenzulernen, weißt du so. Und ich glaube, das ist so, das kann ich total gut nachempfinden, weil ich glaube, das macht's ja hier so ein bisschen auch aus. Dieses, wie wir miteinander so kommunizieren, macht ja immer, wenn man den Ankerpunkt von einer Person hat, auf einmal ist man total neugierig. Was ist denn da der andere, der so gut harmoniert mit dem einen? Irgendwie, da muss doch irgendwie eine gewisse Wellenkompatibilität sein. Und
ja, ich glaube, dass diese parasoziale Bindung, von der man so viel hört. Und natürlich auch das transitive Vertrauen, ne? Sie ja. kennt dich, wir scheinen uns gut zu verstehen. Ja.
Ja.
Ja, wir haben jetzt ein paar Kategorien vermischt. Wir machen ja am Anfang immer so, was bis hierher geschah, Feedback und Neues. Jetzt haben wir es so ein bisschen vermischt, aber ich glaube, wir machen das einfach so weiter. Willst du noch was von der Veranstaltung erzählen, auf der wir uns gesehen haben? Vom Weizenbaum?
Ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist das ja etwas, was uns ja irgendwie auch gerade so ein bisschen irgendwie beschäftigt. Da ging es ja so ein bisschen um so digitale Souveränität, ne, für eine wehrhafte Demokratie. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, was wir insgesamt gerade für Staccato-Nachrichten so haben, wo man sagen muss, so geopolitisch sind schon, gibt es eine gewisse Plattentektonik, die sich da verschiebt, ja. Dass dort natürlich gerade das, was viele bei uns vom Herzen in der Brust haben, so ein bisschen so Autonomie durch offene Software, offene Standards etwas ist, was, glaube ich, auch die Themen, die wir häufig haben, wo wir sagen, das ist förderungswürdig, was wir uns wünschen würden, was sozusagen mehr in den Fokus kommt, um Unabhängigkeit, und jetzt kann man sagen, auf europäischer Ebene oder wo auch immer, ne, das kann ja auch im Individuum selber anfangen, dass das ein ganz wichtiges Thema war. Und darum fand ich es da sehr gut, mal so diese Policy Aspekte irgendwie so rein zu packen. Ne?
Ich fand besonders gut, dass es ein All-Female-Panel war. Also es waren einfach nur interessante Frauen auf dem Podium und das ist schon auch, also ich weiß nicht, ich habe immer nicht unendlich viel Lust auf diese ganze Geschlechterdimension, weil es gibt ja auch noch viel, es gibt ja auch noch ganz viele andere Decken zu durchbrechen, ne? Was so Repräsentation im öffentlichen Raum angeht. Keine Ahnung, wir wissen jetzt nichts darüber, ob irgendwer von denen ein Arbeiterkind ist und es vielleicht sozusagen gegen, ich weiß nicht wie viele strukturelle Widerstände geschafft hat, irgendwie eine Karriere als Publizistin oder Wissenschaftlerin oder Politikerin hinzulegen. Aber ich finde es für das Thema einfach eine gute Nachricht, weil es so jahrzehntelang, und ich glaube, das ist immer Mainstream immer noch verankert, Technik ist männlich und wer weiß, vielleicht dauert es nochmal 100 Jahre, bis sich noch spürbarer was bewegt, aber ich habe das irgendwie als super angenehm empfunden, dass Frauen mir da die Welt erklärt haben.
Ja, plus, und das ist jetzt einfach mein subjektiver Eindruck, ich hatte nicht so das Empfinden, manchmal, wenn sozusagen etwas, was mehr männlich dominiert ist, hast du ja häufig so, hier ist meine Position und ich wusste immer schon, wie der. Und da war wirklich ein Dialog und Austausch.
Extrem wenig, ne? Affenfelsen.
Ja, ja, genau. Und deshalb, also an der Stelle, ein dickes Dank. Es war von Bits und Bäume sozusagen organisiert, ne, im Weizenbaum-Institut. Waren auch viele spannende Menschen, die wir hier so sozusagen aus unserem Umfeld so kennen auch da. Und ich glaube, das ist ja gerade ganz schön so zu sehen, wie diese veränderte Lage da jetzt auch Leute zusammenbringt. Sagt, komm, müssen wir vielleicht einiges auch neu denken. Also ich hatte irgendwie dazu irgendwie, vor 3 Wochen war der Digitale Gesellschaft Schweiz, hatte den Winterkongress in Winterthur bei Zürich. Und da hatte ich genau zu dem Thema einen Vortrag gehalten, wo es mir darum geht, die Abhängigkeit vom Vendor-Login von den großen Hyperscalern mal mit so typischen Suchtverhalten sozusagen von Abhängigen so zu vergleichen, auch die Parallelen, um einfach mal so visibel zu machen, wie da vielleicht Menschen auch bewusst oder Entscheidungsträgerinnen.
Wie tief die Nadel drin steckt.
Ja, und das ist gar nicht so, und ich finde, das ist ja auch gar nicht jetzt wertend, weil man kann immer nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch, weil man kann natürlich auch, sag ich mal, Management-Decision machen, sagen, das ist der Weg, den wir gehen und wir akzeptieren folgende Risiken, die damit einhergehen. Und das war mir einfach wichtig, da mal so ein bisschen Vergleiche zu machen, plus so ein bisschen, ich sag mal, dieses Thema ist natürlich gerade die Kombination, ich sag mal, ich will nicht sagen reißerisch, aber eigentlich jeder, der sie gehört hat, hat sofort verstanden, worauf man hinaus will, und alle konnten sich dann da so rein denken. Das hat also sehr, sehr, sehr gut funktioniert.
Sehr schön. Ich merke gerade, dass ich das total gut haben kann, wenn du sprichst. Du hast ja immer so eine schöne Statistik, ich glaube auf unserem Mastodon-Account veröffentlicht, dass unsere Sprecheranteile so ausgewogen sind. Ich glaube, heute würde ich gerne dir viel mehr das Feld überlassen, weil ich so ein bisschen angeschlagen bin. Fiel mir gerade ein, als ich dich beim Sprechen beobachtet habe. Das ist heute, glaube ich, noch.
Das ist ja gar nicht meine Art. Ich rede doch sonst immer nicht so viel. Aber okay, wenn ich mich jetzt opfern muss, dann mache ich das doch gleich.
Ja, kriegst einen Voucher. Heute darfst du mehr reden. Dafür ist es beim nächsten Mal wieder ausgeglichen.
Ja.
Ja. Was haben wir noch? Hast du noch irgendwas Neues aus der Gamification-Front?
Ich glaube,
du hast doch so ein binär Erfolgsometer.
Ich glaube, das sollten wir, genau, das halten wir dieses Mal ein bisschen knapper, aber eigentlich ist es wirklich eine schöne, ich will nicht sagen Success-Story, weil beim letzten Mal haben wir es ja gesagt. Und zwar, der Wunsch ist ja eigentlich, dass wir von Folge zu Folge unsere Gesamt-Download-Zahl verdoppeln.
Aber und binär verdoppeln.
Ja, eine Verdopplung ist binär, also auch eine Verdopplung, aber genau, du hast natürlich total recht. Und wir waren ja beim letzten Mal, hatten wir ja sozusagen die 256 überschritten, irgendwie, ich glaube mit 270 oder so wir waren. Und haha, halte dich fest, 604. Ja, es könnte jetzt so ein Changemont von einem Unix-File sein. Nein, wichtig ist, es ist sozusagen wieder mehr als 512. Das heißt, man würde sagen, Planübererfüllung. Darum an der Stelle würde ich mal sagen, das liegt ja nicht in unseren Händen, sondern das Tolle ist anscheinend, dass wir da auf Interesse stoßen. Darum an der Stelle dickes, herzliches Danke, liebe Hörerinnen, weil das ist ja auch eben schön. Man sieht ja auch, dass neue Leute dazukommen und sich dann erstmal auch die anderen Folgen noch alle downloaden.
Richtig. Na,
es ist ja nicht so, dass jetzt alles irgendwie unsere Viererfolge mit Maha sozusagen war. Und das Spannende ist ja auch, die letzte Folge war ja fast doppelt so lange wie sonst. Ne, und dabei hatten wir das ja lediglich schon als ersten Teil gemacht. Ne, das heißt, da hatten die Hörerinnen ja auch sozusagen nochmal doppelt an Arbeit. Aber anscheinend, das ist ja das Spannende auch, dass Menschen bis zum Ende das dann auch eben hören, ganz. Das heißt, man weiß, es wird dann auch eben ganz gehört, was dann sozusagen auch ein Träumchen ist.
Das ist ein gutes, du hast gerade mir zwei gute Stichpunkte gegeben. Das eine ist, nochmal zu sagen, was wir hier überhaupt tun. Ein paar Minütchen into the Podcast. Wir sind ja hier versammelt, der Pupe und ich, weil Pupe gerne nicht nur immaterielle Werte hinterlassen möchte in diesem Leben, das tut er ja schon zu Genüge, sondern auch materielle und sich mit dem Gedanken trägt, eine Stiftung zu gründen oder irgendwo zuzustiften, aber irgendwie sich zumindest auch über seine materiellen Werte und deren Verbleib Gedanken zu machen. Und das haben wir jetzt in 4 Folgen, beginnen wir es immer mehr einzukreisen. Wir haben erst gesprochen über die Kommunikation zwischen uns beiden. Dann haben wir über Beziehungen gesprochen, wie Beziehungen uns prägen, wie unsere Beziehung zu uns selber ist, zur Welt und wo sich dann eben auch so ich kann über mich selber hinaus handeln irgendwie, wo das raus entsteht. Dann hatten wir letztes Mal zum ersten Mal einen Gast, nämlich Professor Dr. Martin Haase, der schon selbst eine Stiftung gegründet hat und deswegen ein super interessanter Gesprächspartner war, weil er aus einem Nähkästchen plaudern konnte, das wir, glaube ich, erst noch überhaupt kreieren müssen. Und jetzt sind es wieder wir beide, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir noch öfter GästInnen einladen, weil das ein cooles Konzept war, sich zwischendurch mal rauszubewegen in die Welt derer, die schon mehr wissen als wir.
Ja, und interessanterweise, gegen Ende der letzten Folge hatte ich ja gesagt, oh, da könnten wir ja vielleicht mal mit Sabine drüber sprechen. Und so wie ich halt bin, habe Sabine sozusagen mal angepinkt. Das Interesse ist da, weil sie ja gerade auch im Bundestag sich da sehr eingesetzt hat, wie man vielleicht stiften und supporten kann im Open-Source-Umfeld und was da vielleicht auch Änderungsnotwendigkeiten sind bei einigen Gesetzen, damit da ein bisschen mehr Handlungssicherheit für Menschen, die eben Gutes tun wollen, darauf ist. Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Und jetzt sind wir wieder bei dem Dings. Jetzt hast du plötzlich 3 Menschen mit sehr vollen Terminkalendern. Darum, so viel können wir verraten. Die Synchronisierung läuft. Genau, ist aber noch nicht. Und wie sagt man immer so schön, wenn es dann da ist, ist es da. Und das ist ja das Tolle. Dieses ganze Projekt hier, wir haben ja keinen Gefahrenverzug. Ne? Also interessanterweise von einem meiner besten Kollegen, die ich hier hatte, der fragte immer so, sind Menschenleben in Gefahr? Und wenn die Antwort nicht ja war, dann ist es nicht dringend. Und ich glaube, so sind wir ja hier auch, weißt du, wir haben eine Sache, wo wir sagen, die würden wir gerne zu Lebzeiten sozusagen fertig bekommen. Und darum an der Stelle, mein Gott, dann ist es sozusagen gerade noch pending und in Abstimmung und dafür entwickeln sich die Sachen halt dann so weiter auf dieser losen Kette der Möglichkeiten. Der Möglichkeitsraum, den wir hier haben, der ist einfach immens.
Hinter mir geht sofort so Kirmesmusik an, während du so sprichst. Es ist schön. Ja, fein. Ich denke, dass wir damit in unser Thema einsteigen können.
Und das hat mich ja erreicht. Was war denn das Thema? Sag mal.
Ja, das hab, glaube ich, zum ersten Mal jetzt ich vorgeschlagen, aber hat sich aus den letzten Sitzungen so entwickelt. Und zwar möchte ich gerne mit dir über das Thema Entscheidungen sprechen. Ich habe dir zur Vorbereitung 2 Fragen geschickt. Die eine war, was hast du bisher in deinem Leben so für große oder schwierige oder komplexe Entscheidungen getroffen und wie geht's dir mit denen heute? Das ist ja das Schöne an Entscheidungen, dass man auf sie zurückblicken kann und wir gucken uns die Flughöhe an von großen Entscheidungen und dann habe ich dir eine zweite Frage gestellt, was weißt du über die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst Und da gibt es natürlich das ganze Spektrum von sehr kleinen, sehr kurzfristigen, sehr unbedeutenden Entscheidungen, Zahnpasta A, B, bis hin eben zu den großen und wie sich das bei dir verändert hat. Und ich habe total Lust, dir bei deinen Antworten zuzuhören.
Und jetzt können wir noch Folgendes, ich glaube, das ist ganz interessant für sozusagen die Zuhörerinnen, weil es ist jetzt ja nicht so irgendwie, dass du mir irgendwie letzte Woche irgendwie so zum Anfang irgendwie so, hier sind die großen Fragen, bereite dich mal kehre in dich und mache sozusagen Silenzium und überlege da lang drüber nach, sondern im Regelfall ist es dann so, wenn wir so eine Frage haben, dass die am Abend vorher so kommt, dass man einfach sozusagen, wenn man abends im Bett ist, die Sache nochmal so durchknuspern kann.
Ja, das mache ich aber auch absichtlich.
Natürlich, finde ich total gut. Ich nur so ein bisschen aus Transparenzgründen.
Ja, unbedingt.
Weil ich finde das...
Ich will halt nicht, dass du es überdenkst. Nee, schickst dir halt nicht eine Woche vorher, dass du irgendwie in deinem impulsiven Puppe-Moment bist, aber natürlich trotzdem dein Gehirn irgendeine Chance hat, sich zu erinnern oder Gespräche zu führen.
Ja, und das ist eben darum, ich wollte nur sagen, das passt auch sehr gut sozusagen zu mir.
Ja,
weil manche Sachen, die sind dann wirklich auch so, da muss ich dann immer so ein bisschen auch mal kurz in mich weilen und soll ich dir mal was sagen, das war hier diesmal wirklich so ein richtig krass ergiebiges Thema. Also cool. Jetzt nicht so, da habe ich nur gedacht, nein, mein Gott, irgendwie so, ja, ist eine total spannende Frage. Ist vielleicht auch, falls irgendwie mal, wenn man sich das überlegt, das sind ja so typische Fragen, die du auch dich stellen würdest, wenn du jemanden einstellst. Wie fällt der eigentlich Entscheidungen? Wie fällt er sein Urteil? Also ich finde, da ist wirklich Musik drin.
Absolut.
Und sowohl aus der Vergangenheit als auch für die Zukunft. Darum an der Stelle. Ich würde dann mal sagen, wenn du mich solche Sachen fragst, gehe ich natürlich davon aus, dass du auch von deinen spannenden Sachen irgendwie erzählst, wenn du dir erzählst, wo du sagen würdest. Aber jetzt... Ich werde es mir nicht nehmen lassen, auch mal zu popeln.
Ich habe ja gesagt, ich rede in dieser Folge nicht ganz so viel, aber ich mag super gerne teilen, also ich beantworte dir die Fragen auch inhaltlich, aber warum es mich überhaupt interessiert.
Ja, sag mal.
Und zwar habe ich in den 20er, also ich bin jetzt 40 Jahre alt, und in meinen 20ern bin ich regelmäßig an diesem Thema Entscheidungen treffen verzweifelt, weil ich vielleicht alt genug war, dass so eine große Frage dran war und mit Berufsanfang dann ja auch auf einmal große Fragen zu treffen waren, die vorher durch irgendwie hier machst du so und so lange Schule und dann das Studium, das habe ich alles als nicht jetzt in Retrospect als so groß empfunden, aber als dann es anfing und ich ausgebildet mit dem Berufsleben anfing, habe ich gemerkt, dass ich so wenig Grundlage habe, Entscheidungen zu treffen und bin darüber wirklich, ich erinnere das sehr lebhaft, regelmäßig verzweifelt, weil ich dachte, wie treffe ich Entscheidungen? Ich habe eigentlich keine Ahnung, wo sitzt das in meinem Körper? Wie habe ich eigentlich früher Entscheidungen getroffen? Haben, Klammer auf, nicht eigentlich ständig andere Menschen für mich Entscheidungen getroffen. Und das hat mich total beschäftigt. Und irgendwann, und das war auch eine länger anhaltende Krise, ich meine, ich bin natürlich trotzdem irgendwie vorwärts gefallen und jetzt rückblickend würde ich sagen, ist doch alles irgendwie der mega rote Faden und passt doch. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie kein Gefühl davon hatte, wie sich eigentlich eine für mich gute Entscheidung zusammensetzt und wie ich da eigentlich zu den entsprechenden Datenpunkten komme. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der historische Hintergrund, warum ich jetzt in meiner Arbeit als Selbstständige mich total viel mit dem Thema Entscheidungen auseinandersetze und Entscheidungstheorie und wer entscheidet und eine Entscheidung ist erst dann gefallen, wenn sie auch kommuniziert ist und so. Also habe mich ein bisschen in der Systemtheorie rumgetrieben und ich benutze es einfach ganz viel in meinem Alltag als Selbstständige, dass ich immer wieder das Thema Entscheidungen einfließen lasse und es liegt natürlich auch nahe, weil ich berate Führungskräfte oder ich moderiere Veranstaltungen, an denen Führungskräfte zugegen sind und interessant, dass du das jetzt gerade mit Einstellungen, also mit Personalentscheidungen verbindest, weil ja, es gibt eben Rollenprofile im Berufsleben, deren Hauptaufgabe ist es, Entscheidungen zu treffen. Erstmal geht es gar nicht so sehr darum, was die Inhalte sind. So, das ist ja auch, was wir in der Politikwelt so beobachten, ne? Ja. Wie der Landwirtschaftsminister kann auf einmal die Außenministerin werden oder umgekehrt so. Die verfügen aber natürlich irgendwie über ein Repertoire, Entscheidungen zu treffen. Und das ist halt in einer gewissen Flughöhe einfach super relevant. Deswegen interessiert mich dieses Thema total. Und ich würde sagen, meine Krise hat sich auch völlig gelegt. Also ich habe einen sehr entspannten Überblick darüber, wie ich so Entscheidungen treffe. Und habe jetzt auf jeden Fall genügend Wissen darüber, was ich brauche, um Entscheidungen zu treffen. Und wie ich auch damit lebe, wenn ich nicht genügend Informationen habe, was ja ehrlicherweise bei komplexen Entscheidungen das Normal ist, dass man eben genau nicht über Informationen verfügt, zum Beispiel darüber, wie sich die Zukunft entwickeln wird.
Ja, aber ich finde zum Beispiel an der Stelle würde ich jetzt direkt schon mal, ich nicht an den ersten Telefonjoker nutzen, weil weißt du bist ja sozusagen immer die, die sehr viel auch so, ich nenne das mal das Theoretische, drumherum macht. Und vielleicht ist das sogar vielleicht am Anfang auch nochmal ganz interessant, weil als ich gestern die Frage so gehört habe, habe ich gedacht, ja, was ist denn überhaupt eine Entscheidung? Also ja, also was macht eine Entscheidung zu einer echten Entscheidung aus? Also ne, zum Beispiel, welches T-Shirt ziehe ich mir halt an, ist eine Entscheidung, ist aber auf der anderen Seite eine, die ich sehr schnell auch wieder rückgängig machen kann. Wenn es mir nicht gefällt, ziehe ich halt ein anderes an, Problem irgendwie gelöst. Jetzt vielleicht, weil du ja das Thema auch vorgeschlagen hast, was ist für dich so der Scope von Entscheidung, wenn du darüber so redest?
Im Politiklexikon ist eine Entscheidung definiert als eine Auswahl zwischen zwei sich ausschließenden Alternativen oder zwei oder mehr sich ausschließenden Alternativen. Und ich würde sagen, im Supermarkt sich für eine Zahnpasta zu entscheiden, ist keine Entscheidung, weil jede Alternative, ja, also du kannst nicht gleichzeitig, also du kannst aber auch zwei Zahnpasten gleichzeitig auftragen und so. Also das halte ich nicht für eine Entscheidung in so einem engeren Sinne, weil ja, die Alternativen schließen sich aus, aber die Alternative ist ehrlich gesagt auch ein Konstrukt des Kapitalismus, der uns vor eine vermeintliche Wahlfreiheit stellt, aber einfach nur die Produktpalette riesig vergrößert hat. So, also das finde ich irgendwie keine ernstzunehmende Entscheidung, aber zu entscheiden, ob ich das Fahrrad nehme oder das Auto, jetzt mal vorausgesetzt, dass was auch immer ich will, in Fahrraddistanz zu erreichen ist oder so, da fängt es schon langsam an, interessanter zu werden. Und die Entscheidungen, die mich jetzt natürlich bei dir interessieren, sind die großen, an denen man auch Leben diskutieren kann.
Ja, und ich glaube, also ich, wie gesagt, gestern Abend Fragen bekommen, habe ich mich in mich reingefühlt. Weil ich mir gedacht habe, sag mal, Entscheidungen, wie bin ich da eigentlich so zu welchem Zeitpunkt des Lebens so hingekommen? Mhm. Und ich weiß nicht, habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Also eines der prägendsten Sachen, die für mich ist, ich habe in der, mit 7 Jahren habe ich Schachspielen gelernt.
Nee, das hast du noch nicht erzählt.
Nee, weil, das ist deshalb ganz wichtig. Also für mich ist halt, ich war halt dann auch ziemlich ehrgeizig. Ich wollte das dann auch irgendwann mal gegen meinen Vater gewinnen, aber der hat mich auch nicht gewinnen lassen. Aber weißt du so, was passiert beim Schachspielen? Weißt du so, du bist immer tausende an Optionen am Durchmachen und eigentlich mein Kopf, das passt sehr gut zu meinem ADHS, ich bin immer völlig rekursiv, irgendwie du alle Optionen fast schon parallel Computer. Und das Spannende ist sozusagen, ein Muster am Schach ist berührt, geführt. Das heißt, du hast Zeit, Entscheidungen so lange vorzubereiten, Klammer auf, insofern die Uhr nicht läuft und so weiter und so fort. Aber wenn du dich entschieden hast, dann zählt der Zug. Das heißt, als ich dann gestern so drüber nachgedacht habe, gerade so, mein Gott, ja, das ist erstmal so, wo ich zum ersten Mal irgendwie verinnerlicht habe, sozusagen, ja, wenn ich jetzt mich jetzt hier was entscheide, da hatte das nämlich schon Relevanz, was ist mein nächster Zug? Das heißt, jeder Zug war eine Entscheidung, Klammer auf, immer mit einem, ich muss sagen, mit einem Arsch voll Optionen, aber sozusagen, immer sozusagen im Simulationsraum. Und wenn ich dann in mich so reinfühle, das ist bei mir heute immer noch so. Ich habe immer ich denke immer so, was passiert dann? Sozusagen, das heißt, jede Entscheidung, die ich habe, ist jetzt nicht nur so folgender Zahlenwert, der da rausfällt, vielleicht natürlich Eintrittswahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort, aber meistens dann immer schon mit verschiedenen Spielmodellen. Das ist jetzt nicht, dass ich immer so spiele theoretisch, aber das Leben ist ja eigentlich so. Ne? Ich kann mir ja immer überlegen, was sind die nächsten Schritte, wenn ich mich für etwas entscheide, weil eine Entscheidung ist ja so, dass ich da auch Szenarien gegeneinander abwäge. Ne, die so mit drin sind. Und wie gesagt, ich hatte dann diese zwei Sachen. Das eine war für mich dieses Entscheidungen treffen durch Schach sehr prägend, aber gleichzeitig auch, und da kommt vielleicht auch so ein bisschen dieses ADHS mit dazu, bei uns ist alles sehr dynamisch im Kopf, ja, sozusagen, natürlich, wenn du die ganzen Optionen immer im Kopf so durchspielst. Und da sagte mal ein Mentor zu mir damals, Puppe, ein Plan ist ein Plan ist ein Plan. Was der mir sagen wollte, war einfach so, ja, kannst alles planen und kannst auch Planungsannahmen machen, aber manchmal dann funktioniert das halt nicht, dann musst du wieder umplanen. Ne? Und ich glaube, das ist immer dieser Abwägungsprozess, ne? Wie statisch sind Entscheidungen. Ja. Ne? Und das ist wiederum etwas Dynamisches, was dann immer auch so ein bisschen mit einfließt. Und ich glaube, das merke ich halt gerade auch bei Entscheidungen, die vielleicht zurzeit irgendwie so bei mir sind, dass ich dann überlege, okay, welche Handlungsoptionen bleiben noch so, weil es kann sich trotzdem noch mal alles ändern. Denn jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon so sehr springe, aber meine Aufgabe ist ja zu springen.
Also deine Aufgabe ist einfach Puppe zu sein.
Ja, ich weiß.
Mach genau weiter. Mach einfach weiter.
Weil wir hatten ja dieses Thema mal, zum Beispiel dieses Stiften. Ja, also angenommen, man macht jetzt eine Stiftung und ich würde zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt die Dinge, die da sind, Klammer auf, jedes Mal betone ich, es ist nicht so viel irgendwie, dass nicht dieser Eindruck entsteht. Aber ich würde alles schon vollständig verplanen. Dann habe ich natürlich, ich sag mal, auf dem Zeitstrahl meines Lebens, was hoffentlich noch ein bisschen geht, sozusagen, mache ich mir ja auch Optionsmöglichkeiten weg. Ne? Also Geld, was ich in die Stiftung gebe, was ich einem gewissen Stiftungszweck zuführe, ist für andere Sachen zum Beispiel nicht mehr da. Ne, wir leben ja immerhin in Deutschland, weißt du, so Pflege, brauche ich irgendwann mal eine Pflegeversicherung? Also eine Pflegeversicherung braucht man ja, aber wie viel Geld brauche ich vielleicht im Alter, wenn plötzlich irgendwie jemand sagt, das geht so nicht mehr, also ne, es geht so nicht, ne? Da kann man natürlich alles sich auch noch für sich selber denn entscheiden, Klammer auf, da sind wir bei so spannenden Entscheidungen mit: Wie lange möchte ich denn mein Leben verlängern? Was ist für mich, sag ich mal, ein Leben, wo ich sagen würde, ey, bis dahin finde ich das total gut. Ich habe gelebt für drei, alles super duper, ich bereue gar nichts. Aber sag dann auch an der Stelle, Klammer auf, immer zusammen natürlich mit meiner Lebensgefährtin gedacht, wenn wir sagen, das war's jetzt. Mhm. Ne? Das heißt, diese Entscheidung, sozusagen, wie viel Möglichkeitsraum in finanziellen Mittel brauche ich vielleicht in der Zukunft noch, sind auch Sachen, die jetzt, da kommen wir wieder zum Stiftungsthema, mit reinpassen. Ne? Und ich will jetzt ja auch nicht irgend so ein Stiftungsding hier bauen, was eigentlich mich dann mein Leben fremdfinanziert. Weißt du, dann sind wir nämlich wieder genau bei diesem Thema. Das soll einfach für die Sache sein und nicht irgendwie für Finanzierung. Puppe macht sich irgendwie zusammen mit anderen irgendwie ein laues Leben.
Du hast so viele Themen schon angesprochen. Too many tabs. Eins, ich möchte gerne in eins direkt einhaken. Das ist, dass du gerade so aufbereitet hast, dass Entscheidungen immer auch mit den Konsequenzen zu tun hat. Und das finde ich ein super spannendes Paar. Denn in der Systemtheorie heißt es, dass dass alle Entscheidungen erstmal gleichwertig sind, aber sie schaffen eben, ich glaube, es heißt sachlich unterschiedliche Voraussetzungen für weitere Entscheidungen. Das ist völlig klar, wenn du jetzt irgendwie einen Bauernopfer machst beim Schach, schaffst du andere Voraussetzungen für dann wiederum den weiteren Spielverlauf, als wenn du, keine Ahnung, dich entscheidest, den Turm zu ziehen. Und das finde ich super interessant und ich glaube, das ist, was wir in unserem Kopf super viel machen und auch unter dieses ganze Thema Risikoabwägung fällt. Was ist, wenn ich das mache? Was passiert dann? Und ich glaube, bei dieser Projektion kann im Leben auch wahnsinnig viel schief gehen, weil man ja das unter der Annahme von heute trifft. Ne? Genau. Und das finde ich irgendwie einen ganz interessanten Punkt, immer so den Fuß in die Tür der eigenen Entscheidung zu kriegen, ist so, Moment, wenn die Entscheidung dann aber getroffen ist, dann wird die Zeit weitergeschritten sein, ich werde mich mit dieser Entscheidung verändert haben und es ist eben, das Leben verläuft ja nicht linear, ne? Das heißt, ich halte es für super interessant, ein bisschen Abstand zu machen zwischen der Entscheidung und dann diese Konsequenzen szenarioartig, wie du gesagt hast, zu durchdenken, weil die Situation ist dann auch eine andere. So, also ich halte das trotzdem für sehr menschlich und sehr natürlich und auch klug so. Also wobei, oh Gott, mir fallen so viele Sachen ein, Puppe. Ich muss ein bisschen mit meiner Redezeit aufpassen. Nein. Ja. Zum Beispiel fällt mir ein, es gab mal so, ich weiß nicht, ob das ein Meme ist oder wirklich anerkannte Forschung, dass es so im Unternehmenskontext gar nicht eindeutig ist, ob eine Strategie zu haben wirklich besser ist, als keine Strategie zu haben. Das fällt mir gerade so ein, während wir sprechen, weil auch da so das eine ist irgendwie Planung und das andere ist irgendwie Emergenz oder Spontanität oder Reaktion oder so. Und um das jetzt mal wieder an dich rüberzuschieben, wie hast du das jetzt also, wenn du hattest ja jetzt 23 Stunden Zeit irgendwie über diese Frage nachzudenken. Wenn du an die großen, komplexen Entscheidungen in deinem Leben triffst, hast du immer so das Plankalkül ist ein anderes Wort, ich weiß, aber ich liebe das Wort, aber hast du sozusagen immer mit Plänen kalkuliert? Also hast du ständig diese Züge berechnet oder gab es auch irgendwas, wo du dann mit das Leben hat sich anders entwickelt, noch umgehen musstest?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist ja so, vieles ist Echtzeit. Ja, also darum, ich würde jetzt ich glaube, manche Sachen kannst du nicht ganz so auseinanderklamüsern, sondern ich sag mal so, diese Dinge an Optionen irgendwie sich nachzudenken, da gibt es Entscheidungen, da ist es einfacher und visibler. Aber jetzt nehmen wir einfach mal die Liebe. Wir sind ja immerhin bei
Liebe, Werte stiften alles. Wir müssen dringend über Liebe reden.
Nein, aber jetzt guck mal, weißt du, überleg mal, eigentlich ist sich verlieben und mit einem Partner sich entscheiden, man ist jetzt mal zusammen. Überleg mal, was das eigentlich ist. Das ist eigentlich eine sehr, sehr, eine große Entscheidung.
Ich glaube, da streiten die Gelehrten, ob man sich für das Verlieben eigentlich entscheidet oder ob es passiert.
Das will ich nämlich eben sagen. Ne? Das ist so der Punkt, weil ich kann einfach mal sagen, keiner meiner Weggefährtin, mit der ich zusammen war, war dann irgendwie so, das ist jetzt hier die Entscheidung irgendwie, wo ich sagen würde, habe ich ausgerechnet 7,8 auf der offenen Liebesrichterskala, das ist ein guter Punkt, sondern das ist eben, vieles ist auf der einen Seite eben aus dem Herz, aus dem Gefühl heraus und ich glaube, da wird's jetzt wiederum spannend. Entscheidungen haben, glaube ich, auch viel eben mit Lebenserfahrungswerten zu tun. Und ich glaube, ne, so wie ich jetzt ja irgendwie mit 50 da in eine neue Beziehung reinkam, in eine sehr glückliche, damals ohne die Erfahrungen, die ich das Leben bis dahin gemacht hätte, hätte ich vielleicht gar nicht das so gesehen. Aber sozusagen, dadurch, dass einem klarer ist, was ist einem wichtig, fällt einem dann vielleicht auch es einfacher, sich fallen zu lassen in diese Liebe oder so, oder fühlt sich noch bestärkt. Das ist this is the way, oder wie heißt es dabei bei Star Wars, das ist der Weg. Und ich glaube, das kann man irgendwie so zu Entscheidungen so sagen.
Das ist so lustig, du willst über Liebe reden, ich will sofort über Politik reden. Ja, das ist so interessant. Ja. Aber mach weiter.
Aber jetzt nehmen wir, jetzt fangen wir mal mit Liebe und Politik an. Also eigentlich ist ja so, in einer Beziehung führst du ja vielleicht auch mal Gespräche über, ich will nicht sagen Kopulationsgespräche oder Koalitionsverhandlungen, aber du überlegst ja, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Mhm. Ne, also da muss man sich dann ja auch entscheiden, ist man mit denen, wie der andere die Welt sieht, ne, je mehr man jemanden kennenlernt, ist das auch kompatibel. Wie geht man damit um? Und ja, also Entscheidungen, mein Gott, jeder in der Firma hat viele Entscheidungen. Also interessanterweise, ich musste letztens, weil als du die Frage, ja letztens ist gut, und genau gestern Abend, hast du mich gefragt, was waren denn so Entscheidungen? Und da ist mir so eine ganz billige Szene aus meinem Leben eingefallen. Los geht's. Eine ganz billige Szene. Klammer auf, aber die ist genauso gewesen. Und interessanterweise war sie eine sehr wichtige. Ich habe ja da mal für diese Gastrom irgendwie gearbeitet, 9 Jahre. Und da war so, es hatte eine Zeit, da habe ich so ein bisschen gehadert, weil irgendwie was nicht, das stimmte nicht so, wie ich wollte. Und dann kam abends so ein Kollege rein, also ich, lass mich so sagen, ein sehr eigener, weil er, stell dir einfach mal so klischee-mäßig so Menschen, die du nicht unbedingt magst in Bezug auf, ja, so, egal. Aber weißt du, was er so
sagt? Stelle mir eine Person vor, die...
Die ich nicht mag, die so in einem Business-Anzug... Aber die sagte so, Lars, weißt du was? Weil ich so, mein Gott, das ist... Also, love it, change it or leave it. Und weißt du, das ist im Endeffekt auch, ne? Wir reden da gerade über eine Entscheidung. 3 Optionen, was machst du jetzt? Und ich kannte diesen Spruch bis dahin nicht. Und interessanterweise, das ist immer total, wenn ich da heute drüber nachdenke... Was das, ich hörte das so, dazu, mein Gott, eigentlich hat er recht. Also so, und interessanterweise habe ich mir dann damals diesen Spruch, ich hatte hinter mir so ein Whiteboard, wo ich Dings ist, habe ich mir das da ganz groß hingeschrieben. Ja, und hab mich dann irgendwie entschieden, jetzt wird hier aber mal gechanged. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, diese, sag ich mal, Eskalation beim Changen, das war genau, das hört sich jetzt so billig an, weil es genauso billig war, wie ich darum, ich kann da heute drüber lachen. Aber es ist total wichtig. Und ich finde, gerade jetzt in Zeiten, wo vielleicht in Firmen viel Bewegung ist, ne, wo sich auch Dynamiken entwickeln, fragt man sich natürlich auch, weil wir reden über unser Leben. Arbeitszeit ist Lebenszeit.
Ja.
Ne, das heißt, diese Frage, ist man bei einer Mission mit dabei, kann man sich identifizieren? Also das ist ja gerade so ein bisschen der Punkt. Ich spreche nicht für die Bahn, Disclaimer, ding, 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 ding. Aber ich arbeite ja für die Deutsche Bahn. Ich muss eins sagen, die Mission, die wir haben, gibt's denn was Geileres? Weißt du, so, also jetzt mal, wenn man sich das einfach mal überlegt, weißt du, so eine Mission von irgendwie, wir bringen Mobilität sozusagen irgendwie, und ich habe auch noch so einen guten Claim, jetzt kann ich habe nichts mit Unternehmenssprechungskram am Hut, aber weißt du, so, für die Menschen, für die Wirtschaft, für Europa und die Umwelt. Ey, weißt du, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, zum ersten Mal etwas, wo ich sagen kann, unterschreibe ich sofort, wo wollen sie haben? Ne? Weil für mich war immer so eine Mobilitätsflatrate für alle Bürgerinnen. Das war so, dass ich damals dachte, das hätte ich gerne in einem Land, in dem ich lebe. Und darum ist das jetzt so ein Punkt, wo ich immer sagen würde, ja, das ist auch gerade, love it, change it or leave it. Ich glaube halt immer noch an diese Mission. Mhm. Ne, und das ist einfach so ein Punkt, wo gerade auf der harten Seite dann eben einfach sehr viel auch steht, wo ich sage, weiter kämpfen für den Weltfrieden.
Aber du meinst, Infrastrukturthemen sind gerade schwierig, oder?
Also Infrastruktur, also ich glaube, da muss man ja nichts sagen. Also jeder kann jetzt ja mal bei Google eingeben, Bahn und Bewegung. Ne? Es ist politisch gibt es ja auch irgendwie so verschiedene Optionsmodelle für uns. Und an der Stelle, weiß ich, jeder überlegt sich natürlich, was, ich will nicht sagen, was ist meine Bleibeperspektive, ne? Also ich bin immer sehr überzeugt, dass so jemand mit so einem Illusionsantrieb, der immer irgendwie noch weitermacht und egal wie die Lage so ist, irgendwie noch immer denkt, trotzdem hier, das können wir doch noch probieren und so, dass es eine Bereicherung so ist, aber trotzdem ist ja so, ne, da sind wir wieder bei Optionen, ne? Wie sieht's strategisch irgendwo aus?
Ja.
Ne, und ich glaube, deshalb, das ist so, da würde ich immer sagen, da habe ich auch Verständnis für alle anderen, die sozusagen Dinge gucken. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem, was wir mal hatten in Bezug auf, guck mal, mein Freiheitsgrad. Weißt du, ich habe eine Lebensgefährtin, die ist auch unabhängig. Weißt du, so, wir haben keine Kinder, keinen Kredit für ein Haus, was abgezahlt. Wäre vielleicht heutzutage gut, ein Haus zu haben, was abgezahlt wäre oder noch, wo man noch dran zählt. Aber weißt du, dadurch ist sozusagen vielleicht mal die Flexibilität bei sowas ja nochmal viel unbedingt. Ich habe ja dann eher, dass ich denke, was ist mit Kolleginnen, die sozusagen da noch in ganz anderen Sachzwängen unterwegs sind.
Ja.
Ne? Genau.
Ja. Ja, über Entscheidungen kommt man halt auch schnell zu großen Themen, ne? Also wir haben jetzt schon Liebe gestriffen und ich wollte gerne noch mehr über Politik reden, aber das
können
muss
wir
auch nicht immer über Politik reden, das ist okay. Aber ich mache gleich dazu noch eine Klammer auf. Wir haben schon über Arbeit geredet, auch wenn jetzt Arbeitsplatzsicherheit irgendwie nicht Vokabular ist, das Kindern schon leicht runtergeht, aber ist einfach in unserem Alter, die wir selber für unseren Lebensunterhalt sorgen, ein Thema, absolut. Und ich merke das ja, also ich habe die Rezession sehr gemerkt, also Solo-Selbstständige fallen immer als erstes vom Laster, wenn die Auftragslage schmaler wird. Also jetzt ist wieder gut, aber ich glaube, es ist ein gutes Thema, um daran über Entscheidungen zu treffen, weil es Entscheidungen sind, die niemand für einen trifft, so dass ich Ahnung, dass ich früher als Kind mit 6 oder so angefangen habe, Handball zu spielen. Das hat mich mein ganzes Leben lang geprägt, aber es ist keine Entscheidung, an die ich mich erinnern kann, dass ich sie getroffen habe, sondern ich komme halt aus einem Dorf, da gab es halt irgendwie eine Sache für Mädchen zu tun und dann habe ich halt irgendwie das gemacht oder so.
Ja. Ne?
Und mit diesen Arbeitssituationen ist es, hat man so Agency, also ich bin selber Handelnde und erlebe auch die Konsequenzen meines Handelns, ne? Ob ich bleibe, ob ich gehe, was für Aufträge ich annehme, welche ich nicht annehme, und wie ich dabei halt auch rechne, ne? Also geht's um die Mission, geht's um das Konto, geht's um die Sachzwänge, also mache ich das vielleicht alles gar nicht für mich, sondern weil ich eine Familie zu ernähren habe. Es gibt so viele Unterschiede in diesem ganzen Arbeitsfeld.
Spannenderweise hast du natürlich auch so Entscheidungen zu verschiedenen Zeiten. Bewertet man sie verschieden, weil man sie aus einer ganz anderen Perspektive hat.
Ja, total.
Also zum Beispiel, ne, also die Sache, da habe ich gerade so, zum Beispiel eine Sache, die mir sehr einfällt, eine Entscheidung, die total wichtig für mein Leben war zum Beispiel, dass ich damals irgendwie meine Mutter irgendwie, ich will nicht sagen, gesagt habe, hier, ich würde gerne auf ein Internat gehen. Mhm. Das hatte ich ja mal erwähnt. Ne? Und rückwirkend betrachtet, eigentlich das, was alles gut für mich war, was sozusagen auf dem Internat mir dann sozusagen irgendwie gegeben und ermöglicht wurde, war eigentlich nichts von dem, warum ich eigentlich diese Entscheidung damals so wollte. Ne? Ja. Und ich finde das einfach so spannend, wie dann manchmal sozusagen zu verschiedenen Stellen dann, sag ich mal, Sachen auch anders fügen oder eben auch anders dann irgendwie Möglichkeitsräume machen. Weil eine der, glaube ich, der wichtigsten Entscheidungen, und die habe ich dann auch wirklich mal bewusst gemacht, war, also ich habe ja nach dem Abi, habe ich ja irgendwie, was macht ein IT-Nerd, wenn er gerade Abi hat und so und so weiter, was könnt ihr dir vorstellen? So?
Ja, DevOps. 92,
nein, ich habe damals irgendwie so, ich bin, na, zwei Tage nach dem Abi bin ich bei Wobis rein, hab gesagt, kann ich bei euch arbeiten?
Das ist schön.
Und ich habe dann erst bei Wobis dann ein bisschen Eskom und Dings sozusagen, weil es einfach so, weil das war für mich so das gelobte Land, wo Technik fließt und so, weißt du, so, das war so einfach so die ersten einfach. Aber, und ich glaube, jetzt kommen wir eben zu dieser Entscheidungsgeschichte. Ich hatte dann irgendwann für eine Netzwerkbude mal, so eine erste richtige Netzwerkbude gearbeitet und habe dann irgendwie gesehen, warte mal, ich bekomme so viel Geld, aber wenn der Mensch eine Rechnung schreibt, wo ich hinfahre und irgendein Novell-Server irgendwas irgendwie so machen soll, kassiert so und so viel, da ist aber ein Mismatch. So, und so kam ich dann damals auf die Idee, ja komm, willst du nicht mal studieren und verstehen, wie dieses Wirtschaftsdingsi-Bumsi.
Sag nicht, du hast Wirtschaft studiert.
Ja, ich bin, jetzt wird's aber noch spannender, ja, weil sozusagen.
War das gerade ein Ja?
Ich komm gleich zu dem Ja. weil es so ist, es war ein Ja. Also ich habe mit Wirtschaftsstudien begonnen. Und zwar bin ich nach Dresden gegangen. Mhm. Weil sozusagen ich dann so, ja komm, ich muss wissen, wie das hier funktioniert mit Abrechnung und so weiter und so fort und dann bekomme ich das Geld, was ich verdiene, so war so diese Überlegung. Und im Endeffekt war dann so, ja wo mache ich das denn? Und weißt du, was ja war, weißt, wir reden jetzt von 93, 94 so, da war das dann so, ich dachte, ja komm, welche Uni ist denn gut? Woher soll ich das denn wissen? Weißt du, ich bin jetzt ja auch nicht irgendwie so ein Schlauer, der jetzt immer sofort weiß oder jemanden kennt, der schon studiert hat und dann irgendwie sagt, sag mal wo. Und dann gab es damals so eine Zeitung, weiß ich nicht, ob es Wirtschaftswoche oder was doch immer, so die Universitäten, wenn sie in den Osten wollen. Und dann war da damals Dresden für Wirtschaft. Und weißt du, ich hatte, wenn ich ehrlich bin, einfach keinen Bezug zu Dresden. Ich weiß immer noch, dass meine Oma so geschwärmt hat von Dresden, wie schön das da so ist. Das war sozusagen aber, sag ich mal, alles. Und ich wusste aber eins. Ich wusste, ich muss weit weg von zu Hause. Das heißt sozusagen, und das habe ich zum ersten Mal eine bewusste Entscheidung gemacht. Sozusagen, so, ey, ich brauche mal Freiraum. Weißt du, irgendwie, ich bin ja bei meiner Mutter groß geworden, die hat wirklich gekämpft ohne Ende für mich so und darum an der Stelle, falls das meine Mutter hört, erstmal dickes Danke, du bist die Beste. Aber weißt du, gleichzeitig ist es so in der Pubertät, Sturm- und Drangzeit, ich sozusagen nachts am Rechner am Wochenende unterwegs, weißt du, das war bestimmt auch nicht immer einfach und ich wusste nur eins, ich muss gerade mal mich irgendwie fokussieren und weit weg aus dem Umfeld zu Hause und Dings und so ist dann Dresden entstanden, Wirtschaftswissenschaften, wie gesagt, jetzt ist es sozusagen rausgekommen.
Aber okay, ich habe diverse Anschlussfragen. Erstens, wir reden über Anfang der 90er oder?
Nee, Anfang der 90er, also jetzt, das war so, ich bin 95 sozusagen, bin ich dann nach Dresden zum Stuckadieren an die Unität.
Super interessant, weil ich meine, die hatten ja auch, das interessiert mich, das werde ich mal nachrecherchieren, wie die Uni in so kurzer Zeit quasi in Wirtschaftswissenschaft, die Uni hat einen super Ruf, aber ich meine, Wende war ja gerade erst und die hatten jetzt ja nur wahrscheinlich völlig andere Lehre bis vor ein paar Jahren davor.
Ach, da waren halt auch so, mein Gott, da waren auch so ein paar verzogene Westprofessoren und so, weißt du, also jetzt
wieder, ja, das haben das schon irgendwie aufgebaut.
Das war jetzt irgendwie nicht so.
Okay, zweite Anschlussfrage. Bist du der Erste in deiner Familie, der studiert hat?
Nein. Also mein leiblicher Vater, der wird auch studiert haben. Genau, der hat auch studiert.
Okay, aber du bist ohne ihn aufgewachsen.
Ja, genau. Also als meine Eltern 6 waren, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Das heißt sozusagen, meine Mutter ist mein primärer Lebensmittelpunkt, könnte man einfach so sagen. Aber ich hatte halt das Glück, dass sozusagen auch sich jemand sehr gut um mich gekümmert hat, sozusagen der Lebensgefährte von meiner Mutter. Darum an der Stelle, das war auch der Mensch, der mir Schachspielen beigebracht hat.
Großartig.
Darum, also deshalb ist es immer so, sag ich mal, auf der Habenseite dieses Schachspielen ist unendlich wichtiger Punkt. Und
das ist auch so gut zu wissen, Puppe, weil ich bin so schlecht darin, Schachspiele zu beenden. Also
nee,
ich habe Bock auf die Eröffnung und ich habe Bock auf den Mittelteil, aber ich kriege das Spiel nicht zu Ende gespielt. Also es ist gut, dass ich das jetzt mal von dir erfahren habe, dann gehe ich mal bei dir in die Lehre, wie man eigentlich, egal ob Also erfolgreich wäre schon geiler als unerfolgreich, aber überhaupt, wie geht diese ganze Schlussphase? Ich kann es nicht.
An der Stelle muss ich, okay, das wird jetzt noch zu einem Schachpodcast, aber lustigerweise, ich war wirklich gut, ich war halt die Nummer eins in der Schachmannschaft auf dem Internat und so, weil sozusagen, ich habe halt total unkonventionell gespielt. Weißt du, ich habe halt nie ein Schachbuch oder irgendwas gelernt, sondern ich war dann irgendwann mal beim Schachturnier und dann sagt hinter mir jemand nur, aha, das ist die russische Eröffnung. Ich so, hä, was will der von mir und so weiter und so fort. Aber sozusagen dadurch, dass ich so unkonventionell gespielt habe, habe ich, glaube ich, auch alle Schachspieler aus dem Konzept gebracht. Das war so wie Fuzzing, womit keiner so, nice. so. Und erst als ich plötzlich angefangen habe, mich theoretisch damit zu beschäftigen, hat mir gar nicht gut getan. Weil ich plötzlich sozusagen nicht mehr die Denkstrukturen meines, sozusagen aus dieser rekursiven Schleife meines Kopfes sozusagen genommen habe, sondern dann immer so, müsste man das nicht XYZ machen? Ich bin also nicht mehr so der Intuition gefolgt.
Das ist übrigens ein total interessanter Punkt an Entscheidungen, weswegen ich, je älter ich werde, immer unwilliger werde, andere Menschen um Rat zu fragen, weil mir klar wird, oder also schon vor einer ganzen Weile klar geworden ist, deine Lebenserfahrung ist nur so und so begrenzt hilfreich für meine Lebensentscheidung, weil du ein völlig anderer Mensch bist, der völlig anderes Repertoire hat, eine andere der vielleicht eine andere Mission in seinem Leben hat. Du hast diesen schönen Begriff gerade schon aufgebracht. Deswegen bin ich, also ich finde, du hast vorhin schon mal so einen längeren Gesprächsstrang gehabt, wo mir das Herz aufgegangen ist und ich dachte, ja, das ist gerade ein Plädoyer fürs Entscheidungen treffen gewesen. Also dieses Zaghafte und sich nicht entscheiden können und dann so, das gibt's ja auch total viel. Also ganz viel kenne ich das von Menschen, die sich nicht entscheiden können, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Ich meine, das ist absolut irreversibel. There's no undo-Button und so. Ja, du kannst das T-Shirt wechseln, aber du wirst dieses Kind nicht mehr los, ja. Also ich verstehe die Anspannung davor und trotzdem das Leben verlangt nach Entscheidungen und ich fand irgendwie eben war so ein Strang, wo ich so richtig gemerkt habe, da sprichst du mir aus dem Herzen so, keine Angst vor Entscheidungen. So, das vorwärts scheitern, vorwärts fallen und man lernt sehr viel über sich selber und schön ist ja, dass, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren, ich wollte eigentlich auf irgendwas hinführen.
Ich mache da einfach eine Chance draus. Danke. Verfallen, würde ich sozusagen, ist direkt etwas, sehe das als Chance, etwas gerade nicht zu wissen. Weil nein, wenn wir bei Entscheidungen sind, manchmal sind ja auch, sag ich mal, Chancen, die einem auf dem Silbertablett präsentiert werden. Da musst du dich auch entscheiden, greife ich jetzt zu, mache ich das? Und ich glaube, das ist etwas, wo ich, sag ich mal, sehr entscheidungsfreudig bin. Ich habe häufig immer dem Herz gefolgt, okay, probiere ich mal, gucken, was passiert. Und damit einfach dann auch immer, sag ich mal, die nächsten Wachstumsschritte so irgendwie hinbekommen, weil ich auch Sachen gemacht habe, wo man von außen sagen würde, wieso hast du das einfach nicht getraut oder so? Ich so, weiß ich nicht, aber was kann denn, ne, was kann schon passieren, ne? Klammer auf, ne, immer wenn es nur Implikationen für einen selber so hat. Und darum an der Stelle würde ich immer sagen, Chancen auch ergreifen. Und ich glaube, jetzt nochmal zu dem Punkt Entscheidungen treffen. Weißt du, jetzt, wir reden gerade so, als wäre jede Entscheidung immer etwas, was man nur alleine so macht. Was jetzt zum Beispiel bei mir total ausgeprägt ist, habe ich gestern Abend so drüber nachgedacht. Ich habe sehr Trust-Anker bei verschiedenen Menschen. Mhm. Also so, wenn ich heute überlege, wie ich so in Firmen unterwegs bin, aber eben auch im Privaten, kann jetzt jeder vielleicht anders sehen, aber ich bin sehr schnell mit dem, wem vertraue ich und wen ziehe ich zu Rate. Und dann ist es auch so, dann fange ich nicht an, viele Sachen noch bis zum Ende durchzuvalidieren, sondern ich glaube, und da sind wir wieder bei Lebenserfahrung, man bekommt mit zunehmendem Alter Experience Points, über wen schätzt man wie ein. Da sind wir wieder mit Szenarien. Da bist du auch bei so einer Art Forecast, wie trustworthy sind Urteile. Und ich glaube, für mich ist eben total wichtig für Entscheidungen immer Urteile von Menschen, denen ich vertraue. sozusagen, also ich weiß noch, es gab damals jemanden, der jetzt auch im Cyberbunker-Umfeld sozusagen da den, war. Und das war ja da, wo die diese, weißt du, Cyberbunker?
Nee.
Republic of Cyberbunker war so ein Bunker, der zuerst in den Niederlanden war, wo sie irgendwie so Server, so Bulletproofed Hosting drauf gemacht haben. Und weißt du, mich interessieren ja immer spannende Menschen. Da poppte plötzlich jemand so ins Leben, der da irgendwie so, weiß ich nicht, er dachte, er wäre der Außenbotschafter, weil sie hätten einen nationalen Staatsstaat. Also total verrückt, fand ich erstmal interessant. Und da war aber so, dass ich dann bei einem Geburtstag war und da sagte sozusagen jemand nur zu mir, Puppe, der Campus, der bedeutet Trouble, Finger davon lassen. Mhm. Weißt du, und so, das war so, und da das jetzt jemand war, von dem ich halt einen sehr hohen Respekt hatte, war für mich klar, okay, und da, das poppte dann natürlich wieder auf, als plötzlich die ganzen Cyberbunker Dokus und der Raid da auf war, wo ich dachte, oh mein, was für ein Glück damals irgendwie, dass ich sozusagen diesen Trust-Anker diesen Menschen gegenüber hatte, der sagte, lass mal die Finger dafür, der Typ bedeutet Trouble, ne, und ja, so ist das halt manchmal, dass man eben auch Entscheidungen über andere mitmacht.
Das war, glaube ich, der Punkt, den ich eben meinte, als ich gesagt habe, ich mache das immer weniger, je älter ich werde. Dass ich, also ich spreche schon auf jeden Fall so mit meinem Inner Circle über Dinge oder natürlich genau Menschen, die ich für vertrauenswürdig halte. Aber ich mache mir ihre Einstellungen oder Einschätzungen viel weniger zu eigen, als ich das früher gemacht hätte. Und das scheint mir für mich zumindest der richtige Umgang zu sein, weil es ist ja mein Leben und nicht das Leben eines anderen. Und dieses, ja, welche Entscheidung passt aber denn zu meinem Leben? So, ich weiß nicht, ich tendiere dazu, den schwierigeren Weg zum Beispiel zu nehmen. Deswegen sind Empfehlungen, den leichteren Weg zu nehmen, bei mir immer so nicht so richtig von Erfolg gekrönt, weil ich bin offensichtlich einfach nicht so gut darin, den leichten Weg zu gehen. So, dafür kann ich halt andere Sachen. Ist eigentlich ist jetzt so ein bisschen Meta, aber ist eigentlich ziemlich gutes Beispiel, warum so, ich hatte mal so einen Freund, der für den war alles immer leicht und da gab es auch immer sofort eine Erklärung und so. Und ich habe das genossen, Zeit mit dem zu verbringen. Aber sein Style passte auf jeden Fall überhaupt nicht zu meinem Style. Das heißt, es war super für mein Entertainment, aber um Entscheidungen zu treffen, passt es eigentlich nicht.
Ja, ich glaube, wo du gerade sagst, eigene Entscheidungen zu treffen, es gibt natürlich auch Entscheidungen, die haben immer Implikationen noch auf vielleicht den inneren Chor des Umfeldes. Mhm. Also ich merke das jetzt gerade. Ich sag mal, die Entscheidungen, die gerade bei mir anstehen, sind halt eigentlich Entscheidungen, welche auch immer direkt meine Lebensgefährtin und mich auch betreffen. Und ich finde da eigentlich so dieses Spannende, sozusagen da auch, ich will das jetzt nicht sagen, so in den in so einen Rat, in so einen Austauschprozess auch zu gehen, weil es natürlich auch Sachen sind, natürlich habe ich vielleicht manchmal eine Präferenz, aber sozusagen da dann auch erstmal so die Sichtweise des anderen, der ja vielleicht auch betroffen ist, irgendwie mitzunehmen und dann vielleicht auch, sag ich mal, seine eigenen Einstellungen zu ändern und zu adaptieren, ne, je nachdem, was da für Impulse kommen. Das ist, glaube ich, gerade etwas auch so, wo ich so einen großen Lerneffekt habe, weil da kann ich einfach mal sagen, so rückwirkend betrachtet, ja, das ist, glaube ich, in Folge 2, ich habe immer einen sehr hohen Autarkiegrad. Mhm. Also für mich ist sozusagen
du hast mal zu mir gesagt, das war, glaube ich, off-mic, aber ich fand, das war ein wundervolles Zitat. Wundervolle Aussage zu dir. Ich zitiere Puppe. Ich rechne mir alles in Freiheit um.
Ja, ist ja auch. Genau das ist es. Also, und ja, stimmt.
Das hast du mal gesagt, das haben wir nicht. Es war mal irgendein Gespräch, wo keine Mikros liefen, aber ich habe mir das gemerkt, weil ich das einen schönen Satz fand und manchmal sind die kurzen Sachen die wahren.
Ja, in diesem Sinne.
In diesem Sinne, Puppe, gründe doch mal eine Stiftung, häng dir was ans Bein und mach dich weniger frei. Was ist denn die Freiheit einer Stiftung eigentlich?
Das ist erstmal, die Freiheit einer Stiftung ist, den Stiftungszweck selber zu bestimmen.
Oh ja.
Klammer auf. Natürlich im Rahmen dessen, was das Korsett des Gesetzgebers sozusagen einem für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, der Freiheitsgrad ist die Gestaltung, ne? Selber in die Gestaltung zu gehen. Ne? Wo möchte man Schwerpunkte setzen? Also was soll es denn mal werden? Und immer unter der Annahme ja auch, dieses Ding ist ja kein Selbstzweck, sondern es soll ja auch hineinwirken in die Gesellschaft.
Ja.
Ne, und ich glaube, da ist sozusagen die Frage, wie kann ich Dinge so gestalten, um auch hinterher diesem, ich sag mal, es entsteht eine Legaleinheit ja da draus, also eine Legal Entity, dass die auch hinterher den Freiheitsgrad hat, die sie braucht. Ne? Also Klammer auf, ne? Natürlich gibt es immer formelle Auflagen, alles so weit, so gut. Aber da ist man natürlich gerade, ich sag mal, im Organisationsdesign dann wieder, sag ich mal, darauf auch, muss man aus sein, Dinge, die man vielleicht am Anfang bei der Implementierung macht, so macht, dass hinterher ein möglichst größer Freiheitsgrad da ist. Ne? Und,
ja, und ich finde auch die sich die Freiheit zu nehmen, was zu hinterlassen. Also sich den Raum zu nehmen, zu sagen, ich möchte gerne, keine Ahnung, du hast dich ja noch nie über Stiftungszwecke geäußert, obwohl du dich natürlich schon ganz viel darüber geäußert hast, was dich interessiert oder was dich bewegt, ne? Aber ich würde schon auch sagen, dass das eine Freiheit ist. Weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen verkopft, aber.
Aber sind wir bei dem Punkt, ich glaube, ich weiß nicht, das hatte ich noch nicht gesagt, zum Thema, weißt du, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Idee mit der Stiftung war, hatte ich mir natürlich auch schon mal einen Kopf gemacht, was mache ich mit dem Zeug, was noch da ist. Ja, also diese Überlegung hat man natürlich schon, ne? Und das kann ich auch jetzt einfach hier mal so ganz offen sagen, für mich war und ist immer Frag den Staat eines der wichtigsten Projekte, die es so gibt, weil es sozusagen, sag ich mal, eine Grundfunktion, welche eigentlich vom Staat kommen sollte, so ein bisschen enforced und stärkt. Das heißt, für mich wäre sozusagen immer dieses Dinge am Ende sozusagen, Klammer auf, irgendwie zuführen, dieser Organisation war für mich immer so lange Zeit das, wenn ich so, ich habe lange drüber nachgedacht, welche der Organisation, weil ne, ich sponsere ja viele irgendwie immer so ein bisschen, aber das war für mich so beim Reinfühlen, was wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, das wäre einfach wichtig, dass dieses Ding lange läuft. Ne? Und ich glaube, da sind wir dann wieder bei Freiheitsgrad. Ne? Bei dem legst du dich halt einfach fest. Viel Spaß, weitermachen, hast du nicht gesehen.
Ja.
Und ich glaube, durch so ein Stiftungsding kann man das sozusagen ein bisschen splitten, ein bisschen verteilen. Es ist wie so ein Werte-ETF. Nein, das
Oh, wunderschön. Das ist ja eine ganz eigene Folge. Das gibt's, ich glaube, Mona Orgel macht das.
Oh, viele Grüße, kann ich sagen.
Ja.
Ganz, ganz toller Mensch, tolle Menschin.
Eine geschätzte Freundin aus dem ganzen Open-Zirkus, in dem wir uns auch bewegen. Und die hat, ich weiß nicht, ob sie es noch macht, aber vor Jahren hat sie das zumindest gemacht, hat sie immer einen Prozentteil ihres sich im Jahr zur Verfügung stehenden Geldes genommen und hat das aufgesplittet auf Institutionen, die sie für unterstützenswert hält. Ja. Und das finde ich ein super cooles Modell und hat das dann eben auch immer transparent gemacht. Und das sind natürlich zwei Botschaften. Ne? Erstens, Leute, macht was mit eurem überschüssigen Geld. Und zweitens, das alles sind interessante Projekte. So.
Genau, und interessanterweise ist das ja eben der Punkt, ich bin zum ersten Mal damals durch die Piratenpartei auf so eine Möglichkeit gekommen, weil das nämlich da im Programm mit drin stand, als wir die gegründet haben. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, was wollen die an mein Geld? Aber als ich dann darüber nachgedacht hatte, war so, stimmt, total gut. Weißt du, wenn man die Möglichkeiten hat, etwas von seinem Ding sozusagen auszugeben. Das ist ja genauso auch, wenn du jetzt zum Beispiel in die EVG oder in die GDL-Gewerkschaft gibst, da gibst du ja auch etwas sozusagen, in dem Fall dann in diesen Topf. Aber ne, gleichzeitig ist es eben so, wenn man sich einfach vornimmt, ich nehme irgendwie N% dessen, was ich irgendwie bekomme und teile das einfach mal mit. Und das Schöne ist ja eben nicht nur, das gibt einem ja auch ein gutes Gefühl. Ne? Da sind wir eigentlich wieder bei dem Gefühl dessen, wo ich immer sagen würde, da kann man am Ende des Jahres dann auch immer so ein bisschen irgendwie stolz sein. Zumal, und das ist so das, was eigentlich das Tollste ist, also ich sehe das zum Beispiel jetzt gerade bei der GFF, ne? Da bin ich dann auch Mitglied, kriege ich auch Geld. Wie geil ist das eigentlich? Du sponsorst irgendwas und du siehst dann auch noch, wie wirkmächtig die eine geile Sache nach der nächsten machen. Weißt du, da denkt man immer so, weißt du, und man hat selber einfach einen kleinen Prozentpunkti sozusagen dann auch irgendwie dort mitgemacht. Und ich finde, das gibt einem dann sozusagen übers Jahr verteilt auch immer noch mal so, sag ich mal, leckere Kammerpunkte-Gefühle auf jeden Fall.
Das ist interessant, dass du das aufbringst. Ich habe nämlich gerade gestern eine neue Paper gelesen über, warum manche Organisationen, also manche gemeinnützige Organisationen Wirkmächtigkeit hinkriegen und andere nicht. Und das fände ich wäre auch nochmal ein spannendes Thema total. Für die Zukunft, das ganze Thema Wirkung. Warum kriegen manche das so gut hin, Geld in Wirkung umzusetzen? Genau, hier müsste man natürlich den Wirkungsbegriff definieren und das ist jetzt nicht nur Schall und Rauche, genau, sondern da passieren halt Sachen. So. Ja, finde ich auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Du hast schon mehrere Sachen gesagt, wo ich dachte, das ist eine Folge. Zum Beispiel, als du angefangen hast, über Geld zu sprechen.
Das ist definitiv mal eine Folge.
Einfach
aber
Thema
heute
Geld. Heute nicht, da muss ich auf jeden Fall richtig ausgeschlafen kommen. Das geht einem ja wirklich total ans Eingemachte und hat auch wieder was mit Entscheidungen zu tun. Ich glaube, weswegen ich so gerne mit dir diesen Podcast aufnehme und dir dabei zugucke, wie du dich auf so eine Stiftungssache zubewegst, ist, ich schätze das unheimlich, dass du schon die Entscheidung getroffen hast und ja schon auf kleiner Dosis schon, weiß ich nicht, Jahre, Jahrzehnte diese Entscheidung triffst. Du gibst was ab von deinem Geld und das muss Schule machen. Es gibt genug Privatvermögen in diesem Land. Die Leute müssen anfangen, ihr Geld loszulassen. Davon bin ich wirklich händeringend überzeugt. Und du bist für mich
Schlussende.
Nee, ich fange jetzt auch nicht an, dich zu siezen.
Nein,
musst du schon mal kurz aushalten. Ja. Ich schätze das total und das ist der inhaltliche Grund, warum ich das mit dir mache.
Ja, finde ich erstmal total gut. Trotzdem haben wir hoffentlich hier beide am Tisch auch das Ding, dass sozusagen das Abgabensystem, so wie das in Deutschland ist, einfach mal strukturell ungerecht ist und wir sozusagen eine Vermögenssteuer und eine Erbschaftssteuer sozusagen dringend brauchen.
Du, das ist noch deshalb, eine ganz eigene Sendung.
Ich finde, Altruismus ist erstmal, Klammer auf, und da sind wir ja, und ich bin ja nicht mehr in der Kirche, aber weißt du, je häufiger ich so drüber nachdenke, wie sehr, weißt du, das eigentlich noch so ein prägendes Ding ist, Nächstenliebe.
Ja,
und man muss ja eins sagen, ich habe halt immer gedacht, so, ja, auch Steuern und so ein Gedöns, es ist ja im Endeffekt ein Privileg, das Glück zu haben, dass man sozusagen einen Job hat, wo man Geld verdient, wo man was von abgeben kann. Ja, das ist ja sozusagen so, ne, ich hätte ja auch irgendwie ein anderes Hobby haben können oder so ein Gedöns, wo ich irgendwie gerade so über die Runden und so komme. Ne?
Du, absolut, über dieses Thema haben wir auch schon gesprochen, also ja. Weswegen ich das ist ja mit in meiner Lobhudelei drin, dass ich schätze, dass du dein Privileg, dein Hobby zum gut bezahlten Beruf gemacht zu haben, ich habe mich in einer Nebensatzkonstruktion verheddert. Ich finde es gut, dass du diese Privilegien irgendwie reflektiert hast und daraus etwas tust. So.
Jetzt trinke ich mal kurz was von dem Tee, den wir hier in die Mitte hingestellt haben.
Ja, und ich gucke mal auf die Uhr und auf meine Notizen.
Wie liegen wir denn im Rennen?
Du, ich glaube, weit über unserer Zeit. Die Frage wäre, willst du noch was loswerden rund um das Thema Entscheidung?
Ich würde jetzt ungern, weißt du, jetzt habe ich, wir haben wirklich viel über mich gesprochen.
Ja.
Aber jetzt, du musst nicht in Tiefe eingehen. Aber jetzt sag doch mal einfach so, weißt du, während ich für mich war, zum Beispiel dieses nach Dresden gehen, eine wichtige Entscheidung. Für mich war auch ein Dings, damals nach Berlin zu gehen für einen Beruf. Ja, sozusagen, war auch rückwirkend totale Glücksentscheidung, etwas Großes. Aber was ist denn so bei dir jetzt einfach so, du wirst ja vielleicht dich gestern Abend gedacht haben, was hätte ich denn geantwortet, wenn man dir die Frage gestellt hat?
Ich stelle dir, glaube ich, nur Fragen, die ich auch in der Lage wäre, selber zu antworten. Oh Gott, das ist so richtig famous last words. Also ich könnte da natürlich jetzt super viel zu sagen, aber ich habe das Gefühl, die Sendung wird dann so lang und
Dann machen wir Folgendes.
Ich sag zwei Sachen. Also ich glaube, die wohlüberlegten Neins, die ich in meinem Leben so ausgesprochen habe, die waren total prägend. Also Nein zu bestimmten Arbeitssituationen, Nein zu bestimmten Leuten, Nein zu bestimmten Situationen, so das so hart errungene Neins, die irgendwie gegen meine Harmoniebedürftigkeit stehen oder gegen was ich denke an Werten von zu Hause mitbekommen zu haben oder was man so macht, also diese Normativ-Bollwerke zu durchbrechen und um es mit der für immer famosen ehemals Twitter-Biografie von Lena Rohrbach zu sagen, und dann die Freiheit des ersten Neins. Nein, ich will etwas anderes. So, ja, das ist ein Zitat aus Cassandra von Christa Wolf. Und ich glaube, das war ganz lange für mich super identitätsstiftend, mich zu Neins durchzuringen, auch wenn es der schwierige Weg war. Ich habe zum Beispiel in der Pandemie die Geschäftsführung von der Bürgerbewegung Finanzwende aufgegeben. Das war ein super brutales Nein. Das war ein Traumjob. Ich habe super gerne mit Gerhard Schick zusammengearbeitet. Ein feiner, brillanter Mann. Aber die Pandemie hat mich echt total geschreddert und auch innerhalb von Wochen meine ganze Berechnung meiner Wirkung, damit beschäftige ich mich nämlich auch schon länger, pulverisiert. Also ich wollte nach Jugendhakt etwas machen, das ein größeres Rad dreht. Also ich wollte näher an so Systemrelevanz ran. Und deswegen war das mit der Geschäftsführung, gut, das musste ich natürlich auch angeboten bekommen, da kann man sich ja nicht einfach hinstellen und sagen, so, ich wäre jetzt bereit, ne? Sondern ich habe ja auch die Chance dazu bekommen und habe die, so wie du das eben schön gesagt hast, habe die Chance halt ergriffen. Und dann kam die Pandemie und meine ganze Berechnung von Wirkung und meiner bescheidenen Arbeitszeit und Systemrelevanz hat sich pulverisiert innerhalb von Wochen, weil ich ganz offensichtlich keinen systemrelevanten Beruf hatte. Die Kita war für uns verschlossen. Mein Mann hatte auch keinen systemrelevanten Beruf. Und das, was für mein System relevant war, nämlich Zeit mit den Kindern zu verbringen und nicht nebeneinander in einer Drei-Zimmer-Wohnung irgendwie, weiß ich nicht, mir Kopfhörer aus Stahl aufzusetzen, damit ich sie nicht höre im Nebenzimmer, um irgendwie mir eingebildete systemrelevante Arbeit zu machen, was ich immer so für mich mir vorgestellt habe, was systemrelevant ist, dass es alles in sich kollabiert, innerhalb von Wochen wirklich nur noch ein Haufen aus Asche ist übrig geblieben. Und dann habe ich diesen Beruf, also diesen Job gekündigt. So, da ich schüttel da manchmal heute noch den Kopf drüber, weil das ja natürlich, das sieht aus wie brutales Scheitern. Es ist auch auf jeden Fall Scheitern an meinen eigenen Ansprüchen gewesen. Ich habe dadurch diverse Nachteile in Kauf genommen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und trotzdem war es ein Nein, das jetzt total, über das ich heute noch nachdenke. Also so ein Nein kann einen noch lange mit Futter versorgen. Ja. Und ich merke, an solchen Situationen über diese Pandemie haben wir in dieser Gesellschaft immer noch nicht genug geredet. Also was da individuell an Themen aufgekommen sind. Und ich meine, ne, wir sind alle gesund durchgekommen. So, es gibt so viele andere Geschichten. Und ich habe sozusagen nur einen dicke Eierjob gekündigt. Ja, also es gibt noch 15.000 schlechtere Szenarien, die mich in der Pandemie hätten treffen können. Und ich habe das ja getroffen. So, aber irgendwie bot es sich jetzt, ich hatte das nicht geplant, das zu erzählen, aber es bot sich jetzt irgendwie gerade so an, weil wir auch schon das Thema Wirkung hatten und so. Klar. Und ich habe mir das schon im Studium überlegt, was mache ich denn jetzt irgendwie mit meiner bescheidenen Zeit auf diesem Planeten so. Und um jetzt nochmal den Bogen zu schwenken, willst du mich was fragen zwischendurch?
Ich will, wenn du gerade beim Aufbau bist, mal ruhig weiter.
Ja, dann mache ich das noch zu Ende. Also ich würde sagen, so wohldosierte Neins waren super prägend bisher in meinem Leben. Und dann waren natürlich auch Ja's super prägend. Das will ich ja überhaupt nicht verneinen. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Altersding, dass irgendwie am Anfang ist es viel leichter, zu was Vorhandenem Nein zu sagen. Und dann irgendwann, offensichtlich bin ich über dieses Alter hinaus schon, irgendwann habe ich dann aber angefangen, Ja zu sagen zu Sachen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, habe ich mich entschieden, Kinder zu bekommen. Es ist ein, kann jetzt auch konstruieren, ja, das ist ein Nein zu irgendwie einem unabhängigen Leben, bla bla. Aber es war ein Ja, ja zu, ich will mir irgendwie diese Anarchie ins Haus holen und diese Unkontrollierbarkeit und auch diese Unsichtbarkeit, die es bedeutet, in so einem relativ kinderfeindlichen Land Kinder zu haben, in einer alternden Gesellschaft, so bla 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 bla. Also das war ja ein, das war ja ein, halte ich für ein riesengroßes Ja, und deswegen würde ich deine Frage auf dieser Meta-Ebene beantworten. Also identitätsstiftende Neins und prägende Ja's. So. Und ich glaube, ich bewege mich immer mehr hin zu diesem Ja.
Weil interessanterweise zu diesem sich entscheiden, manchmal schiebt man ja auch Entscheidungen vor sich her. Obwohl man unterbewusst vielleicht sogar schon weiß, was eigentlich die richtige Entscheidung wäre.
Ja.
Und das kann ich zum Beispiel, wenn ich bei mir reinfühle, merke ich, dass ich in der Vergangenheit das in so Beziehungssachen manchmal sozusagen habe ich mich über, weißt du, ich bin einfach eine sehr treue Tomate. In dem Fall, das ist jetzt nicht negativ geframed, sondern einfach so, weißt du, das ist dann eben der innere Chor und den beschütze ich erstmal. Ohne aber, um vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen oder dass man es überhaupt entscheiden kann. Ne, manchmal muss man sich aber erst realisieren, ey, ich könnte auch die Entscheidung treffen, es funktioniert nicht. Ne, sozusagen, anstatt zu sagen, das ist jetzt hier, ich will nicht sagen Gott gegeben, aber so, ne, du weißt, was ich meine. Und da bin ich eigentlich sehr froh, sozusagen auch dieses selber zu wachsen, zu verstehen, ey, im Endeffekt kann ich immer noch die Entscheidungen selber treffen, Klammer auf, eben mit den betroffenen Personen natürlich, die manchmal eingebunden sind.
Vielleicht ist das das Schlusswort.
Ja, genau, weil
vielleicht ist für heute alles gesagt.
Wir entscheiden das erstmal, alles gesagt, und welche Typen von Entscheidungsträgerinnen wir sind, werden wir beim nächsten Mal einfach wieder dezent mit einbauen.
Und vielleicht gibt es ja auch ein bisschen Feedback in die Richtung. Vielleicht gibt es ja jetzt Leute, die zuhören und irgendwie anhand unserer Schilderung merken, boah krass, ich bin völlig anders, nämlich so und so. Fände ich schon auch sehr interessant, hier so einen Kanon von Entscheidungstypen nochmal präsentiert zu bekommen.
Plus vielleicht auch so, was sind eigentlich gerade aktuelle Entscheidungen, über die ihr so, die euch gerade wirklich stark beschäftigen. Also ne, zum Beispiel bei mir, wie arbeite ich weiter? Klammer auch, wo soll mein Lebensmittelpunkt sein? NRW oder Berlin? Weißt du, das sind einfach so Dinge, wo ich merke, das beschäftigt mich gerade sehr. Und ich glaube, das, weißt du, das ist natürlich immer ein individuelles Ding. Und da fände ich es total spannend, irgendwie auch mal zu hören, sag mal, was nimmt bei euch eigentlich gerade so die größte CPU-Last beim Thema Entscheidungen so auf? Was sozusagen die Sachen abgearbeitet werden da?
Das ist total schön. Wenn du darüber redest, denke ich direkt, mich beschäftigt, ob die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt wird. Aber das ist nicht im Rahmen meiner Entscheidungsgreifbarkeit. Und deswegen
aber jetzt,
legen wir das an die Seite.
Jetzt wäre noch eine Entscheidung, würde ich jetzt gerade mal angenommen, es gäbe einen Wahlzettel. Letzte hypothetische Frage. Und du wüsstest bei jeder Partei verbindlich, unabhängig jetzt, was Koalitionsgespräche bringen, dort stehen, wir sind für Wehrpflicht, wir sind gegen Wehrpflicht. Wäre das für dich ein Ausschlusskriterium, eine Partei zu wählen? Ich will jetzt gar nicht wissen, ob du für oder dagegen bist, sondern einfach so, würdest du sagen, also ich tue mir sehr schwer mit einer Wehrpflicht, also das ist so, aber da spreche ich halt auch einfach so drüber. Wäre das für dich etwas, wo du sagen würdest, das wäre für mich ein Entscheidungskriterium, eine Partei nicht zu wählen?
Nein, denn ich bin völlig über das Stadium hinaus, einzelne Themenstränge hoch zu bewerten. Also okay. Das mache ich Das weiß ich nicht, wann ich das zuletzt gemacht habe. Also ich kenne ja auch die Realitäten von,
also ich hätte
von Wahlprogrammen und Realität und das weiß ich nicht. Demokratie ist zwingend auf Kompromisse angewiesen und so. Puppe, wir nein, machen jetzt nicht noch Politik.
Kommt, weiß, was ich meine.
Wir klatschen jetzt ein.
Es war mir ein Festchen. Ich hoffe, dir auch und vor allem euch, liebe Hörerinnen. Weißt du, was wir noch einmal machen? Wir sagen danke, dass ihr sozusagen euch uns die Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ja. Wir haben auch keinmal irgendwas in die Kamera gesagt, wo wir sagen würden, das ist jetzt hier so der Teaser fürs nächste Mal. Da würde ich doch gleich sagen, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn ein spannendes Thema oder ein spannendes Gast oder Gästin irgendwie hier aufschlägt.
Und schalten Sie auch ein, wenn es nicht spannend ist, weil wir brauchen dringend auch mal negatives Feedback. Das wäre total hilfreich. Aber
ja, und noch eine Sache, ding, ding, ding.
Liebe.
Freiheit, stiften.
Werte, alles.
Ach, du guckst dir an.
Das ist so süß.
Nein, aber jetzt, ich will noch eine Sache sagen. Weißt du, wenn ihr jetzt irgendwie aus Versehen mit dieser Folge anfängt, dang, 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 es gibt den RSS-Feed, den man abonnieren kann, dann kommt alles in euren Podcatcher und, das finde ich ja das Schöne, wir haben immer noch sozusagen als Second Stream die Videomitschnitt, den wir jedes Mal machen. Ihr werdet nicht, das kann ich schon mal sagen, wir gucken euch da nicht in der Kamera an, weil das ist das Schöne eigentlich in unserem Gespräch. Wir sitzen uns gegenüber, wir gucken uns an. Und eigentlich guckt man halt Menschen beim Gespräch zu und das ist sozusagen auch, glaube ich, der Geist, der hier so ist. Und jetzt guckst du ja noch so schön. So, in dem Sinne, winke, winke und weiter kämpfen für den Weltfrieden. Juhu.
Tschüss.